Dup da 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 da. Dup da 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 da. Dup da 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 da.
Wir sind in der Berlin-Woche. Leute, es ist tough gerade. Es ist tough. Ey. Ich weiß, es ist Mittwoch. Wir wissen, es ist Mittwoch. Das Montag und Dienstag war schon crazy genug. Wir sind jetzt hier Mittwochmorgen, grinden das Ding hier aus. Diese Woche müssen wir es irgendwie unterbekommen, weil ey, sonst immer irgendwie Zeit. Aber diese Woche, ihr wisst, Berlin-Woche ist immer irgendwie anders. Und jetzt, wenn es sogar noch, also nicht Berlin-Woche, Ende für Deutschland-Woche. Und jetzt, wenn es in Berlin ist, ist es nochmal mehr anders. Also wirklich ein Ding nach dem anderen mit Meetings und allem möglichen. Dann hat Dominik Zeit, dann habe ich keine Zeit. Dann habe ich Zeit, dann hat Dominik keine Zeit. Also
es ist halt immer so umgekehrt, so weil wenn ich dann so um 13 Uhr Zeit habe, denke ich mir, okay, perfekt, ich könnte es aufnehmen. Aber dann Hansi ist in Meetings, hat andere Besprechungen, hat so viele Vorplanungen. Oder dann wir beide haben Vorplanungen. Oder dann hat Hansi Zeit und ich bin dann schon weg und irgendwo anders. Also manchmal ist es sehr, sehr schwierig innerhalb der Saison, vor allem weil hey, wir haben beide noch nicht das Privileg, dass wir hier den Podcast als Nummer eins Priorität machen können in unserem Leben. Und wir versuchen da immer das Allerbeste zu tun, dass wir den rausbekommen, dass wir da Spaß haben, wenn wir die Episode aufnehmen, anstatt irgendwie so einen Zeitdruck von, okay, wir müssen jetzt aufhören nach 20 Minuten oder so. Da sind wir immer so, nee, wir machen das dann richtig und dann finden wir halt die Zeit. Und heute wollten wir eigentlich vor circa 37 Minuten schon aufnehmen und ich warte einfach für die nächsten halben Stunden in Gesundbrunnen, weil es so überfüllt war und dann musste ich einen komplett anderen Umweg nehmen und dann war ich heute wieder zu spät und ich denke mir einfach, Alter, was ist denn hier los? Man kann das kaum machen, aber jetzt haben wir es geschafft.
Wir sind da.
Wir sind da.
Und wir haben einige News.
Wir haben einige News. Die College Football Playoffs Rankings, die offiziellen Rankings sind auch da, die werden wir heiß besprechen. Da sind wir ein bisschen froh, dass wir gewartet haben, die Episode aufzunehmen, weil jetzt sehen wir natürlich alles offiziell und können das besprechen.
Man könnte auch sagen, wir haben extra gewartet. Wir hätten es auch so verkaufen können.
Könnten wir auch so sagen, aber ja, wir haben einige News, die wir besprechen müssen. Aber erstmal Hansi, wie geht's dir?
Ey, mir geht's gut. Dafür, dass so viel los ist, geht es mir gut. Heute ist so ein bisschen Final Day. Es ist ja Mittwoch gerade, also für alle, die reinschalten, Mittwoch, 5. November. Ist gerade kurz nach 9. Es ist noch viel zu machen Richtung so, ich meine, wir sind ja voll in Planung von Romania jetzt am Freitag. Dann alles, was generell noch in der Woche passiert, am Sonntag. Da werden wir auch noch was Cooles für euch haben, also von Football Bromance aus. Kommt noch alles, also das, so viel Sachen in Planung und das und dies und so viel Kleinigkeiten, das sind ja nicht mal die großen Projekte, sondern dass diese ganzen großen Projekte noch so viele Kleinigkeiten in sich haben, dann der kümmert sich gerade um das, der macht das, dann wenn das nicht klappt, können wir das auch nicht machen, wenn das aber klappt, dann geht das und es schiebt sich immer alles irgendwie nach links und rechts, oben und unten und es ist so ein ganzes großes Work in Progress, würde ich es beschreiben und das macht es halt so ein bisschen stressig für alle, glaube ich gerade. Aber ich glaube, es lohnt sich und ich glaube, dass das Produkt, was dann gerade am Freitag bei der Bromania entstehen wird, das, was wir generell diese Woche versuchen, irgendwie umzusetzen auf Social Media und auf anderen Kanälen, wird sich, glaube ich, am Ende lohnen, dass wir diesen Hustle da reinstecken. Und das machen wir im Endeffekt, weil wir euch so gut wie möglich mitnehmen wollen, immer in diese NFL-Deutschland-Woche. Und jetzt, weil es in Berlin ist, ist es ja umso geiler und wir wollen umso mehr Content machen, umso mehr Dinge tun. Und das macht es dann natürlich ein bisschen stressiger, aber hoffentlich dann ganz am Ende umso besser für euch. Also von daher, das ist der Plan. Deswegen aber auch stressig. Aber sonst geht es mir echt gut, muss ich sagen. Wie gesagt, es ist Mittwoch. Und bis Sonntag ist noch Crunch-Time. Bis dahin ist noch Grinden.
Ja, Mann.
Bei dir? Was ist los bei dir?
Ja, ähnlich. Also sehr viel los momentan hinter den Kulissen auch. Football-Saison mit Kommentieren. Jede Woche da die Zeit zu investieren, sich vorzubereiten, dann am Sonntag zu kommentieren, dann ist man lange nachts auf. Dann hat man auch andere Sachen, also wie zum Beispiel bei mir im Sportkartenbusiness. Da wird sehr viel Zeit investiert und dann ist man halt auch einfach halbwegs durch die Saison, wo man denkt, ach, okay, der letzte Stretch, man musste so aufbrechen. Quasi in 4er Wochen haben wir es immer getan in der Liga, als wir gesagt haben, ja, nee, wir können das jetzt nicht als eine Saison ganz sehen, sondern wir schauen jetzt da, was sind die nächsten 4 Spiele, die wir in diesem Monat haben. Das ist der nächste Kapitel von dieser von dieser Serie, von was wir in unserer Saison haben. Mhm. Und dann kannst du es immer so runterbrechen. Okay, hey, wenn wir aus diesen 4 Spielen jetzt reingehen und 3 davon gewinnen, das ist unser Ziel. Das ist unser, egal welchen Gegner wir haben. Oder hey, wir gewinnen alle 4, wir spielen die alle einzeln und gewinnen alles. Du musst es halt quasi so zusammenbrechen und dann geht es auch schneller vorbei. Weil dann siehst du nicht alle 17 Spiele, sondern du siehst nur, hey, wir haben 4. Die 4 gehen schneller vorbei, als man denkt.
Ja, 100%. Und das ist so ein bisschen, vielleicht brechen wir das hier bei Roman Sports gerade so runter, dass wir nicht auf 4 Wochen denken, sondern bis Sonntag.
Ja.
Also die letzten 3 Wochen war, glaube ich, alles oder 4 Wochen mindestens. Also davor natürlich auch schon, aber ich glaube, so vor 3-4 Wochen fing der Grind richtig an, Richtung jetzt dieses Wochenende. Weil so viele andere Sachen noch anstehen. Deswegen, also, wir sind hyped, aber ey, lass uns keine Zeit verlieren. Wir haben schon gesagt, wir haben einige News. Und eigentlich müssen wir direkt über Auburn reden, oder?
Ja, yeah. Hugh
Freeze fired. Was ist dein Take?
Also, gerechtfertigt, ja. Ich glaube, der Roster, der dieses Jahr zusammengepflückt wurde, hatte mehr Potenzial, als was sie jetzt bislang auf dem Feld erreicht haben. Und die Offensive klickt halt einfach noch nicht so, wie sie erwartet haben. Und irgendwann mal ist einfach die Geduld von einem SEC Athletic Director vorbei, wo die einfach sagen, hey, ihr habt jetzt innerhalb dieser Zeit uns keine Trophäe geholt. Wir sehen auch nicht den langfristigen Fortschritt, den wir eigentlich sehen wollen. Da wird man halt einfach rausgeworfen am Ende. Und wenn man an 4-5 steht, vor allem in der SEC, Auburn ist 1-5. Das ist ja nicht mal competitive. Der einzige Sieg für Auburn in der SEC war Arkansas. Und die sind 0-5. Da ist es, ah Mann, du kannst nicht so einen SEC-Schedule haben und da nur ein Spiel gewinnen. Jetzt hast du noch Vanderbilt und Alabama. Die werden sehr wahrscheinlich beide Spiele gewinnen. Und dann stehst du mit Auburn am Ende des Jahres in der Conference 1-7.
Ja, und es ist ja nicht so, dass es einen Draft gibt und du nächstes Jahr irgendwie Vorteile für hast, sondern du stehst halt einfach dann 1-7.
Ja,
bringt dir ja nichts.
Ich glaube da halt einfach, Auburn ist eine Schule, die eigentlich an die Spitze mitgehört. Wir haben es natürlich gesehen damals mit Cam Newton und Co.
Tradition ist krass.
Absolut irre Schule. Die Battles, die mit Alabama jedes Jahr hatten, das war ja in den frühen 2000ern oder frühen 2010ern, sollte ich sagen, absolutes Highlight, immer Auburn anzuschauen gegen Alabama am Ende des Jahres. Jetzt kommt es halt wirklich so, ja, ist ein Rivalspiel, aber Alabama ist da jetzt schon weit, weit voraus. Und jetzt wird Interim Head Coach DJ Durkin übernehmen für die restliche Saison, aber ich bin gespannt, welche anderen Namen dann wieder hervorkommen. Also heiß spekuliert gerade ist Coach Franklin und jetzt, wo die Spekulationen richtig anfangen, sind natürlich seine Vertragsdetails auch raus. Sollte er einen Job annehmen bei einer anderen Schule, muss Penn State ihn nicht auszahlen, sondern die andere Schule übernimmt.
Das ist ja auch das, wo wir vorletztes Mal, weiß ich gar nicht mehr, drüber geredet haben, weil in der NFL ist es ja automatisch so meistens und im College Football ist es dann immer so, okay, was steht in diesem Vertrag drin? Interessant, dass es so ist. Vielleicht noch eine Sache dazu, abgesehen vom Head Coach Firing jetzt, aber du stehst 1-5, du gehst wahrscheinlich 1-7, Head Coach fired. Du hast einige trotzdem krasse Spieler auf diesem Team. Zum Beispiel Wide Receiver Cam Coleman. Sagst du, er ist safe ein Kandidat, der in das Transfer Portal geht und sagt, ey, ich bin raus, ich muss dieses Jahr einfach nochmal irgendwie ein geileres College finden? Oder sagst du, solche Spieler, weil eigentlich geht der Trend ja eher dahin, okay, nee, ich gehe dann hier weg, es gibt das Transfer Portal, es gibt die ganzen Deals, ich kriege irgendwo vielleicht mehr Geld, ich kriege irgendwo eine bessere Möglichkeit, mich zu beweisen und mich für die NFL zu platzieren. Das ist eigentlich schon ein Punkt, oder nicht? Also, denkst du, das ist wahrscheinlicher, dass er geht oder dass er bleibt?
Ich glaube, bei ihm ist es eine Frage von, wie viel Geld wird dir zugeworfen. Also, er ist ein Top-Spieler, er ist nächstes Jahr Draft-eligible. Er will schon das beste Resume zusammenbauen, das er kann. Er hat die Fähigkeiten dafür und er muss dann wirklich eine Business-Decision nehmen und sich das ganze Bild anschauen. Weil wenn er jetzt zum Beispiel zu einer Schule wie Ohio State gehen würde, wird nicht passieren. Aber okay, dann bist du Cam Coleman in der gleichen Klasse mit Jeremiah Smith. Auch da hast du wahrscheinlich eines der besten Umgebungen, die es überhaupt gibt. Du wirst safe im First-Round-Pick sein, alles. Das ist eine Möglichkeit. Oder du gehst zu einer anderen Schule, die jetzt einen Top-Wide-Receiver verliert, wo du da einfach der Guy bist für nächstes Jahr. Also er hat eine harte Entscheidung zu treffen. Bei Auburn kennst du natürlich das Playbook. Du bist der Superstar, du bist der Nummer 1 Receiver dort. Könnte ja auch dort bleiben. Aber mich würde es nicht wundern, wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, LSU oder so geht. Dann ist er bei LSU da auch der Top-Dog. Hast auch zwar ähnliche Situationen mit neuem Headcoach, der reinkommt und alles, aber hast halt wenigstens das richtige Logo, kann man vielleicht so sagen, dass sie alle das so sehen und du dann ein Top-Pick wirst.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. So, wir haben noch, wollen wir jetzt schon über Heisman reden oder wollen wir das nachher, ist die Frage.
Ich würde, I'm just saying, wir sollten über Heisman reden.
I like it. Dann komm, wer ist gerade der Heisman-Favorite?
Du hast gerade schon angeteasert. Für mich momentan ist nur eine Person so weit voraus bei allen und er spielt jede Woche so unglaublich und es ist halt schwierig gewesen am Anfang, weil ja, erst ist es Jeremiah Smith, ist er vielleicht der Grund, der ihn hochzieht? Ist es Carnell Tate, der ihn hochzieht? Und dann jede Woche zeigt er einfach so unglaubliche Leistungen, ist so sicher und selbstbewusst. Und wir haben am Anfang der Saison uns gewundert, wie wir da reinkommen. Erstes Spiel direkt gegen Nummer 1 Texas war es. Kann er da genug tun, um zu gewinnen? Hat er, hat nicht ein hervorragendes Spiel gehabt, aber es war ein Sieg in einer wichtigen Atmosphäre. Dann ein paar leichtere Spiele und dieses Momentum, das er in diesen leichteren Spielen aufgebaut hat, hat er jetzt immer noch mitgenommen. Und das ist halt für mich kein Wunder, dass Julian Sain, der Quarterback von The Ohio State University, der Nummer 1 Quarterback ist im College Football und der ganz, ganz klare Heisman-Favorit.
Generell muss man aber dazu sagen, dieses Jahr Heisman gegenüber letztes Jahr, aber letztes Jahr war so ein bisschen frische Luft in dem ganzen Ding drin. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen dieses Jahr sehr Quarterback-lastig, oder?
Es ist sehr Quarterback-lastig, aber ich muss halt auch sagen, dieses Jahr kannst du nicht, was Julian Sain macht, nicht ernst nehmen. Er hat die Nummer 1 QBR mit 90,9, 23 Touchdown-Würfe, 3 Interceptions, 2188 Yards schon. Momentan seine Completion Percentage ist bei 80,7%. 80,7% seiner Pässe kommen an. Das ist die höchste Completion Percentage in den ersten 8 Spielen in der College Football Era. Besser als 2019 LSU Joe Burrow in Completion Percentage.
Das ist krass.
Und wenn man da schon sagt, okay, Joe Burrow, ja, er hatte die Touchdowns geworfen, die meisten Touchdowns College Football in einer Saison, dies und das, natürlich, das muss man auch mit bedenken, weil die LSU Offense war geisteskrank. Aber wie effizient Julian Sain ist, er geht ja teilweise raus mit mehr Touchdown-Würfen als Incompletions. Da muss man einfach ihm seine Blumen geben, die er verdient hat. Hat am Wochenende auch wieder absolut abgeliefert gegen Penn State. Hatte 4 Touchdown-Würfe, 0 Interceptions, 87% Completion Rate, 20 von 23 Pässen für 316 Yards. Das ist geisteskrank. Das ist.
Aber wer auch, vielleicht abgesehen von Sain jetzt, wer mir auch so ein bisschen diese Vibes gibt von einfach diesen, weißt du, Heisman ist ja wie immer im Endeffekt MVP, so, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Und wer mir auch so ein bisschen diese Vibes gibt, einfach von, ey, ich bin the guy und keiner kann mir irgendwas, Fernando Mendoza.
Fernando!
Ey, ich liebe, hast du mal Interviews von ihm gesehen?
Ja, er ist so ein guter Typ.
Ich liebe ihn einfach. Er ist richtig so bodenständig, aber gleichzeitig ist er übel selbstbewusst und hat so diese perfekte Balance und Kombination irgendwie, so als Charakter, wie man ihn in Interviews wahrnimmt. Ich kenne ihn natürlich nicht so, oder wir kennen ihn nicht so. Aber nur, was man so halt sieht, finde ich, ist schon ein geiler Typ, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und der könnte natürlich auch nochmal einen Push machen. Indiana, wir reden nachher noch über das Playoff-Picture und warum sie in den Top 4 sind. Ey, der könnte natürlich auch nochmal easy einen Push machen und sagen, Saiyan who?
Ich bin gespannt. Also
deswegen, das ist für mich gerade so ein bisschen dieses zweiseitige
Schwert.
Ich sag das aber nicht. Wie sagt man das nochmal? Ist egal.
Two-edged sword, sagt man auf Englisch.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Du hast diese beiden Personen, die sich gerade so darum battlen, und alle anderen sind so zwar noch im Rennen, wir haben schon oft über Ty Simpson geredet zum Beispiel, aber die sind mehr so Outsider gerade, und die beiden sind so die, die sich um die Heisman eigentlich wirklich gerade battlen, ja, die so in diesem Favoritenkreis sind, sag ich mal.
100%. Ich sag aber eins jetzt direkt, Mendoza hat einen Nachteil, weil im November hat er nur 3 Spiele. Die haben ihre Bye-Week an der Woche vom 22. Und dann gegen Purdue. Indiana ist schon 9-0. Deren Saison ist quasi schon fast vorbei. Die haben jetzt 2 Spiele, dann eine Pause und dann spielen sie gegen Purdue. Eigentlich kann man schon fast sagen, wenn die jetzt dann noch gegen Penn State und Wisconsin gewinnen, dann sind die drin. Dann sind die im Championship-Spiel, haben eine Pause, dann spielen die einmal gegen Purdue. Purdue ist 0-6 in the Big Ten. Ich glaube, das kann man auch einfach als Dub nehmen. Aber für das Mendoza ein Spiel mehr hat als Sayen, das ist jetzt mein Gegenargument dazu. Mendoza hat 25 Touchdowns und eine Interception mehr. Also er hat 2 Touchdowns mehr als Sayen und eine Interception mehr in einem Spiel mehr. Completion Percentage auch 72,3%, sehr gut, aber halt nicht so beeindruckend wie Julian Sayen, und er hat halt nicht diesen Key-Key-Win, wie ja damals gegen Nummer 1 Texas hat Sayen gewonnen. Indiana, du hast diesen Quality-Sieg gegen Oregon, ja, aber du spielst halt jetzt über die nächsten paar Wochen nicht jemanden, wo du wirklich sagen kannst, hey, der hat seinen Heisman-Moment. Und wenn man halt Ohio State dann anschaut, Ohio State hat dann am Ende noch Michigan. Und wie jeder weiß, Ohio State gegen Michigan ist so ein Key-Spiel, wo du sagen kannst, der Record ist egal, Michigan muss jetzt nicht unbedingt absolut top sein. Und Ohio State schlägt Michigan, alles ist gut im Land. Die Serie ist gerade bei Michigan. Michigan dieses Jahr auch 7-2, darf man nicht vergessen. Die kämpfen sich ein bisschen wieder zurück, dass es am Ende der Saison ein geiles Rank-Matchup ist.
Schlecht sind die nicht. So.
Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, das sind jetzt die 2 Kandidaten, die sich sehr weit hervorgestochen haben. Und man muss da halt einfach sagen, ich glaube, Julian Sayen wird langsam mit wegrennen, vor allem wenn er jetzt die nächsten 2 Wochen so durchdreht. Wenn er damit so 32 Touchdown-Pässen und 3 Interceptions dasteht, würde ich schon sagen, hat er die Heisman gewonnen.
Ich sage ja nur, ich glaube, Mendoza ist halt der noch drankommen könnte, weil natürlich, du hast noch ein paar, die es auch machen könnten, wenn sie jetzt 3-4 crazy Games noch haben, aber ja, wir sind uns ja einig, das ist so der Inner Circle, wir wiederholen uns. Lass uns auf die Spiele kommen, Week 10 Recap. Was ist dein Game, wo du sagst, da müssen wir direkt reingehen? Ich hab eins, wo ich gerne direkt drüber reden wollen würde, aber vielleicht hast du noch ein anderes.
Es gibt 2, eins davon ist ein Upset. Das erste, das ich direkt anwählen muss, ist I told you so. Ey, einen jungen Quarterback so niederzurennen die ganze Zeit, obwohl man in der Saison im Laufe der Saison besser wird. Die Erwartungen für ihn waren natürlich genau geisteskrank hoch. Aber jetzt spielt er gegen ein Top-10-Team, yep, und so langsam merkt man, dass er wirklich in die Gänge kommt. Also jetzt sehen, ja, wir wirklich diese nächste Stufe, weil dieser Arch Manning, der am Wochenende performt hat, war ein komplett anderer, yes, den wir vor 6 Wochen gesehen haben.
100%.
Er kommt mehr rein, er weiß den Process, er hat jetzt hat Texas es quasi so gemacht, wie wir es predicted haben. Ey, wenn Texas von den nächsten 3 Ranked Matchups 2 gewinnt, sind sie in den Playoffs. Und da bin ich jetzt vollkommen überzeugt, dass die am Wochenende, nicht dieses Wochenende, aber das danach, nach Georgia gehen und da wirklich für richtig Tumult sorgen können in der gesamten SEC-Bracket und allem. Weil Texas hat Vanderbilt 34-31 geschlagen. Und ganz ehrlich, es war erst am Ende des Spiels, wo Vanderbilt dann zurückgekommen ist. Also es war 34-10 und dann denkst du, ja, Texas hat das Spiel abgeschlachtet und abgehakt und alles und dann kommt halt am Ende noch drei Touchdown-Drives von Diego Pavia, aber Vandy konnte dann nichts machen am Anfang. Und ich muss sagen, ey, Arch Manning, let's go, baby.
100%, also du hast eigentlich schon alles gesagt. Das war genau das Spiel gewesen, wo ich gesagt habe, da müssen wir direkt drüber reden, weil ich glaube, keiner hätte gedacht, also guck mal, ich glaube, man hätte den Texas Longhorns zugetraut, dass sie gewinnen können. Keiner hätte gedacht, dass sie nach dem dritten Quarter 34-10 führen.
Ja.
Das ist halt das, was nochmal, finde ich, mehr rausgehoben werden sollte, weil natürlich Endstand 34-31, aber ganz ehrlich, die drei Touchdowns, alle im vierten Quarter, alle eigentlich Trash-Time. Ja, das Ding war eigentlich durch.
Das Spiel war durch.
Und wenn du als Arch Manning da reingehst und sagst, ich spiele jetzt gegen ein Top-10-Team, du kriegst den ganzen Hate die ganze Zeit und sagst, oh, Arch Manning ist der Manning, der keinen Football spielen kann, Arch Manning ist das, Arch Manning ist dies, aber kein Top-Quarterback. Und du kommst rein, 25 von 33, drei Touchdowns, keine Interception, das ist crazy.
Ja, 328 Yards. Ey, der Typ hat wirklich.
Der Typ hat einfach abgeliefert.
Das war wirklich so ein bisschen seine. Guck mal, das war schon wirklich seine Coming-out-Party.
Und ich glaube, man kann Ende der Saison, wenn sie in den Playoffs stehen, wie du es gesagt hast, was wirklich passieren kann, kann man dieses Spiel rot einkreisen und sagen, das war der Turning Point.
Ja, 100%.
Und, ey, jetzt, glaube ich, kann man sagen, es ist wahrscheinlicher, dass die Longhorns in die Playoffs kommen, als dass sie nicht in die Playoffs kommen.
Ey, ich würde tippen, dass die Longhorns noch reinschaffen.
Meine ich ja. Deswegen, das ist. Und ganz ehrlich, ich freue mich für Arch Manning. Wie viel Shit der bekommen hat, die ganze Saison. Und auch teilweise nicht mal zu Recht, weil klar, du musst dir irgendwie Kritik anhören, wenn du in der Position bist. Aber er hat ja teilweise nicht mal schlecht gespielt und hat trotzdem Shit bekommen. Und guck mal, wenn du jetzt auf Arch Manning guckst, was er bisher diese Saison gemacht hat: 2123 Passing Yards, 18 Touchdowns, 6 Interceptions. Er spielt ja kein schlechtes Jahr.
Ja, er spielt kein schlechtes Jahr. Ich weiß, dann kommen viele mit, da sind viele Yards after Catch Plays und dies und das. Das ist einfach Steve Sarkisians Offense. Das hat er mit Quinn Ewers schon gemacht. Es ist einfach so, ich mag die Offense auch nicht so. Einfach eine West Coast Spread Style Offense und sehr viele einfach. Wenn wir jetzt tief analysieren wollen, jeder fragt sich, warum machen so viele Colleges dieses Screen Game und dies und das. Es ist eine Nummernsache. Du spreadest die raus, wenn dein Gegner zu weit off the ball spielt. Du hast zwei Vorblocker und ein 1 gegen 1 Duell im Free Space mit einem Top-Athleten. Das sind Minimum 5 Yards. Das ist effizienter als ein Running Play. Hey, dann gehen sie raus und playing Press Coverage, kein Ding. Die spreaden ihre Defensive Line nochmal ein bisschen. Dann ist es ein Running Play und du hast als Quarterback freie Entscheidung, wie du es dann vor dem Spielzug analysierst, ohne die Defense zu reden oder zu lesen.
Und du sagst ja immer, gib den Ball einfach in die Hände von deinen Playmakern.
Genau.
Das ist halt, was in der Offense schnell passiert. Oh. Du gibst nicht den Druck auf den Quarterback, sagst, du gehst jetzt 30 Yards tief und wenn kommt der Ball an und du hast 30 Yards oder halt nicht.
Genau, du lässt es halt so effizient darstellen und das ist halt manchmal so, ich hasse es, wenn das gegen einen Quarterback gehalten wird, weil er spielt ja nur in dem System rein. Natürlich will jeder Quarterback einfach ich vergleiche es mal Detroit Lions mit der NFL-Offensive spielen, wo du alles hast. Du hast ein Tight End Leak hier jeden zweiten Spielzug. Dann hast du schönes Mesh-Konzept. Dann spielst du ein paar geile Spielzüge, wo du ein 2-for-1 hast, wo du quasi siehst, hey, die spielen too high und jetzt kann ich entweder mit einer Post ihn reinziehen oder mit einer Corner den anderen rausziehen. Und der Safety muss sich entscheiden, weil wenn der Corner vor dir eine Cloud spielt, also heißt, dass er quasi da sitzt und du eine Flat da reinwirfst, dann muss der die Flat respektieren. Wenn er die Flat nicht respektiert, sondern die Corner, die über ihm geht, spielt, dann ist die Flat weit offen und geht auch für 20 Yards. Also, sorry, das war jetzt viel zu viel Deep Talk. Ich weiß,
muss auch mal
sein. Leute sind verwirrt, aber das hat halt mit der Offense zu tun, in der sich Arch Manning befindet. Und um da den Punkt nochmal hervorzustechen, vor 4 Wochen, und ich finde es immer so ekelhaft, wenn solche scheiß News-Artikel ganz groß, wie die dastehen, von der Associated Press irgend so eine dumme Sache schreiben können, ohne dagegen gecheckt zu werden. Es gab einen Artikel bei The Athletic. Ich gebe dem Ryder kein Lob, weil der soll mal weggehen. Wie kannst du so einen dummen Artikel schreiben? Und quasi der Artikel hieß: Is Arch Manning College Football's First Flop? Also wirklich, ist er der allererste, der reingesackt hat? Schreibt er mitten in der Saison. Seit dem Punkt, wo dieser Artikel online gekommen ist, und Arch hat ihn hundertprozentig nicht gesehen und ist ihm völlig egal, weil das ist der kleine Typ, der ist. Seitdem 2 Siege gegen Top 10 Teams, gegen Oklahoma und jetzt gegen Vanderbilt, 4-0, jedes Spiel gewonnen, 8 Total Touchdowns zu einer Interception und über 300 Passing Yards und 3 Touchdown Pässe in den letzten 2 Spielen. Sorry, aber ist derjenige, der das geschrieben hat, vielleicht der größte Flop von all den College Football Writern.
I like.
Ich mach mal auch so. Ich verteidige hier meine Spieler, Mann.
Er sagt, ich mach mal auch so. Geil. Okay, nice.
Hey, aber ganz ehrlich, ich find's halt immer sehr, sehr ungerecht, wenn dann so Leute einen runterziehen wollen, die dann selber nicht das System kennen oder die selber dann nicht auf dem Feld stehen. Ich weiß, Kritik kann man mal anmessen im Sinne von, ja, er ist gerade ein bisschen ungenau oder sein Rhythmus ist nicht da. Das ist ja komplett normal. Aber dann einfach sagen, ey, der ist ein Flop und es ist in seinem ersten Jahr, wo er startet. Ey, ich verstehe das nicht. Ich finde sowas immer immer eine komplett andere Sache.
Das ist einfach nur alles auf Klicks.
Ja, jeder will das an Geld verdienen, verstehe ich, aber Arch Manning ist da.
Lass uns ins nächste Game
gehen. Aber ich sag noch eins, bevor wir gehen, weil ich muss die loben, die gesamte Defensive Line und Defense von den Texas Longhorns, die haben wieder mal bewiesen, wie stark die sein können und wir wollen einfach diese Konstanten sehen.
Und mit dem deutschen Defensive Tackle Hero Canoe.
There you go.
Nicht vergessen,
Hero ist auch noch da. Hero Canoe hat ja auch 3 Tackles, schön gespielt. Die Defense der Texas Longhorns hatten insgesamt 6 Sacks und 10 Tackle for Losses. Das ist ein riesiger Grund, warum sie Diego Pavia für die ersten 3 Quarter so richtig in Schach halten konnten.
Bin ich bei dir. So, was haben wir noch? Ich sehe eins direkt, also bei ESPN ist eins darunter, wo wir eigentlich auch direkt drüber reden müssen.
Das ist der Upset.
Was war mit Miami los? Also seitdem, pass auf, guck mal, du hast eben über den Beatwriter geredet, der sagt, dass Arch Manning schlecht spielt, dann war er gut. Bei dir ist genau andersrum. Du sagst, Carson Beck ist der geilste Scheiß, den es gerade gibt.
Der schmeißt einfach 7 Interceptions.
Und seitdem spielt er bodenlos.
Digga.
Ich muss mir gerade ein Taschentuch holen und du kannst kurz mal erklären, was das für ein Take war.
Also, vor 3 Wochen, vor dem Spiel gegen Louisville, dachte ich mir wirklich, Alter, dieser Carson Beck, er trifft die richtigen Entscheidungen, er macht da alles korrekt, hat Siege gegen Florida State, South Florida, haben Notre Dame geschlagen. The U is back, habe ich mir tatsächlich ganz ehrlich gedacht. Und dann 4 Interceptions gegen Louisville und jetzt nochmal 2 Interceptions in einer 26-20 Niederlage gegen die SMU Mustangs. SMU darf man auch nicht unterschätzen, das war letztes Jahr ein Playoff-Team. Ich weiß, sehr oft kriegen die nicht den Lob, den sie sich vielleicht gerechtfertigt haben von letztes Jahr, nachdem sie gegen Penn State ausgeschieden sind. Aber SMU ist nicht so eine Truppe, wo man einfach sagen muss, ja, die machen nichts, vor denen muss man nicht Angst haben. Nee, man muss da ganz ehrlich sagen, SMU ist da eine Top-Truppe und die haben es dann auch wieder bewiesen in diesem Sieg gegen Miami. Und Carson Beck jetzt auf einmal 6 Interceptions in den letzten 3 Wochen. Ging von Heisman zu hey, can I have a job application bitte? Weil, oh Mann. Ich wollte es sehen, dass er sich weiterentwickelt, aber wieder dieses Spielen von, ich versuche den Ball hier in ein enges Fenster reinzupacken, funktioniert ab und zu mal, aber dann, desto öfter du es probierst, desto höher sind dann die Chancen, dass der einmal irgendwie blöd ankommt oder dass er gepickt wird. Und Miami wie letztes Jahr, die waren eigentlich in Prime-Positionen, wo man sagen muss, gewinnt einfach eure Spiele, ihr seid in den Playoffs drin, ihr habt wahrscheinlich bei. Jetzt ist raus. Sorry, Miami schafft es nicht mehr in die Playoffs.
Ich war jetzt noch nicht bei dem ganzen Tag dabei, weil ich mir kurz ein Taschentuch geholt habe, aber bestimmt hat Dominik ganz viel Mimimi gemacht bei seinem Carson Backpick.
Nee, ich hab gesagt, er hat einfach schlecht gespielt.
Alles gut. Nee, it is what it is. Ich fand das Spiel krass auch. Ich hab's auch teilweise live geguckt. Und war es, also ganz, ganz komisches Spiel gewesen. Also gut, du hast bestimmt schon alles gesagt. Warte, lass uns kurz gucken.
Ich habe noch ein paar Spiele, die ich unbedingt reden muss.
Safe, ich wollte ja nur gucken, wo ist das
Georgia nächste? Tech wäre mein nächstes Spiel. Weil das war für mich der größte Upset.
Guter Punkt.
Dass die gegen NC State so verloren haben, nachdem die Defensive eigentlich solide war, das ganze Jahr über. Mhm. NC State hat die ausgepackt und hat sich drüber gelacht, weil das war einfach zu easy. 243 Rushing Yards und 4 Touchdowns für NC State gegen Georgia Tech. Und das Ding war halt, ah ja, aber da hat Haynes King wahrscheinlich kein gutes Spiel gehabt oder irgend sowas. Digga, der hat für 408 Passing Yards geworfen, 2 Touchdowns, ja, eine Interception und 103 Rushing Yards für 2 Touchdowns gehabt. Die Offensive von Georgia Tech war hier nicht das Problem, das war einfach...
Die, ja, haben auch 36 Punkte gemacht, also...
Die haben 48-36 verloren als 8-Ranked Georgia Tech. Und das war dann wieder so von, ja, NC State, die sind 4-4, 1-3 in der ACC, die hauen wir einfach weg. Ich glaube, da sind die Yellow Jackets einfach reingegangen und hatten ihren Gegner nicht respektiert. Und auf einmal, wenn man dann schon 14 Punkte zulässt und mit 17-24 in die Halbzeit geht, denkt man sich, wow, was ist denn hier los? Und ja. Das war einfach so ein Ding, wo ich mir dachte, Alter, wie können die das jetzt auch vergeigen? Weil jetzt haben die eine richtige Schlacht, um wieder reinzukommen in die Playoffs.
Weißt du, über wen wir schon lange nicht mehr geredet haben? Also hast du noch was anderes zu dem Game? Ich bin gerade schon wieder bei einem anderen. Nee. Es war kein Ranked-Matchup, beide Teams nicht ranked, aber wir müssen eigentlich mal kurz darüber reden, was mit Colorado los ist.
Also,
wir müssen kurz rein, weil, guck mal, die verlieren zu Hause gegen Arizona 52-17 und kriegen richtig auf den Sack.
Es schaut aus, wie Colorado vor Prime da war, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist so krass.
Wenn man das jetzt bedenkt, die haben 52-17 diese Woche verloren, die Woche zuvor 53-7, die haben insgesamt 105 Punkte erlaubt in den letzten 2 Spielen. Oh, ich weiß also, nicht.
Das ist wirklich, es gab ja schon auch Rumors mit Prime hört auf und dies, das, jenes, weil seine beiden Söhne sind ja auch weg und ne, so, da hat er dies, das, man hört ja 1000 Dinge so und liest 1000 Dinge. Aber, also ich weiß nicht, was mit Colorado los ist. Jetzt wollen sie auch noch ihren Freshman Quarterback, startet er jetzt auch nächste Woche, das war auch noch die News. Also Lewis geht ja sozusagen nicht nur als, er kommt, wird immer wieder mal reingeworfen, er hat schon ein paar Mal gezockt, aber nicht irgendwie gestartet, startet jetzt ab Woche 11, aber Ich find's irgendwo auch schade. Weil so, weißt du, Colorado hatte diesen krassen Hype, konnte denen aber nie so richtig gerecht werden.
Ja.
Und jetzt stürzen sie einfach nur ab.
Ja.
Und es wird einfach immer nur schlechter irgendwie.
Es ist hart. Also, ja, man will das ganze Zukunft sich verändern und sich jedes Jahr aufbauen, aber wenn du halt einen Travis Hunter verlierst, Shedeur Sanders, es macht es nicht einfacher, dann nächstes Jahr wieder direkt erfolgreich zu sein für sehr, sehr viele Teams. Aber dass die so abgestürzt sind, oh, ich hätte das schon gehofft, dass die weiter nach vorne gehen. Und momentan spielen sie einfach wie Colorado vor ein paar Jahren. Defensiv sind sie überhaupt nicht stabil, offensiv kriegt es nicht. Und Dion muss da schon einige Sachen verändern, ob es intern ist bei der Coaching-Staff oder halt, nee, wir müssen noch mehr Kohle raushauen, dass wir jetzt halt noch mehr Recruits kriegen. Ich bin da gespannt auf die Entscheidung, die Dion trifft. Aber erstmal seine Gesundheit ist ja auch extrem wichtig zu beachten, weil es gibt Spekulationen, dass er nach der Saison aufhört, wegen den gesundheitlichen Problemen, die es hat. Und das ist noch nicht confirmed oder so, aber
kommt auch nochmal on top.
Würde ich auf jeden Fall abwarten und sagen, hey Leute, Dion hat viel, viel mehr um die Ohren, anstatt nur das Coaching-Spektakel, das gerade passiert bei Colorado. Ich gehe auch noch rein, Ohio State gegen Penn State, das war ja vor der Saison eingekreist als absolutes Topspiel. Ohio State hat die...
Aber ganz ehrlich, pass auf, bevor du da jetzt reingehst, ich finde, es war gar nicht, also ich hätte gedacht, dass es noch eine größere Klatsche wird.
Boah, wenn du die Maßnahmen von beiden Schulen nimmst, ist eine 24-Punkt-Niederlage eine Klatsche.
Ja, es ist eine Klatsche, aber du musst halt überlegen, was jetzt mit Penn State diese Saison bisher passiert ist, mit du verlierst Jula, das, du kannst ja tausend Dinge aufzählen. Und dann hätte ich jetzt irgendwie gedacht, okay, das kann auch noch deutlicher ausgehen. Weil Ohio State ist gerade einfach Ohio State, Number One, 8-0, 5-0, Big Ten und so weiter und so fort. So, du hast Julian Sayen, du hast alles, wir haben ja schon tausendmal drüber geredet. Und hätte ich halt gedacht, es hätte sogar noch schlimmer werden können und Penn State hat sich so ein bisschen Kosmetik betrieben und so ein bisschen sich bewahrt noch.
Ja, aber
obwohl es 24 Punkte waren, das ist immer nur eine Klatsche. Aber deswegen, ich habe nur gedacht, oh, gar nicht so deutlich wie gedacht. Immer noch deutlich. Aber
ich sehe es einfach als so deutlich. Das zeigt einen richtigen Massenunterschied, weil normalerweise sind diese zwei Schulen One-Touchdown-Game.
Natürlich, und das war's. Natürlich. Ich sag ja nur, aber in den ganzen, in dem Kontext, wo du Penn State betrachten musst, gerade, hätte ich gedacht, die Klatsche wird größer. Das meine ich.
Die haben trotzdem noch eine gute Defensive. Ja, die sind jetzt abgestürzt seit dieser Heimniederlage zu Oregon, aber komplett durchgedreht abgestürzt. Die sind 0 und 5 in der Conference. Jetzt musst du dir vorstellen, 0 und 5 in Conference Play. Ja. Die sind unten mit Wisconsin, Michigan State und Purdue mit 1 von 4 Teams, die noch nicht mal in der Big Ten ein Spiel gewonnen haben. Alter, das ist
tough.
Die hatten National Championship-Ambitionen und jetzt spielen sie vielleicht National Toilet Bowl oder so.
Ja, und weißt du, was noch on top kommt? Julian Sayen hat mehr Touchdowns als Incompletions.
Ja, das haben wir schon angesprochen, 20 von 23, 316 Yards.
Aber wenn man es mal ausspricht mit, der hat mehr Touchdowns als Incompletions wieder gehabt. Ja. Das ist halt so absurd.
Ey, Carnell Tate schaut aus wie der Nummer 1 Receiver in diesem Draft. Ey Leute, jedes Jahr kann ich das nur so sagen. Ich bin ein GM oder ich bin Angestellter in einem Scouting-Team von einem NFL-Verein. Ich sehe Ohio State Wide Receiver mit First-Round-Grade. Ist mir egal, ich nehme ihn.
Locked in.
Du wirst deinen Job für die nächsten 20 Jahre haben, wenn du es nur so machst.
Wahrscheinlich, ja.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Du musst nicht mal Football-Ahnung haben.
Ja. Egbuka letztes Jahr.
Egbuka, JSN, Olave, Wilson, Marvin Harrison Jr. Dann vorher hast du damals in alter Zeiten, Chris Carter war absolut übertrieben. Terry McLaurin, nicht jetzt so alt, aber trotzdem. Santonio Holmes. Du hast so viele irre Wide Receiver bei Ohio State.
Ja.
Es ist immer ein Argument, weil Ohio State und LSU sich immer streiten für, wer ist Wide Receiver U. Aber du hast so viele geisteskranke Teams hier, wo man sagt, oder Spieler, hey, holt euch einfach einen von denen und ihr seid gut. Aber
so, haben wir noch andere Games? Oder sollen wir gleich mal in die Playoff-Picture?
Ich habe noch andere Games, weil es ist wirklich viel passiert. Georgia gegen Florida war auch wieder ein enges Spiel, aber Georgia hat es geschafft, 24-20 zu gewinnen. Notre Dame hat Boston College geschlagen. Virginia weiterhin undefeated in der ACC und ist jetzt 8-1. Hätte man auch nicht gedacht von Virginia. Texas Tech auch schlachtet ab. Kansas State 43-20 sind auch 8-1. Die ACC wird mehr und mehr ausschauen, als ob es Louisville gegen Virginia wird in der Championship. Da bin ich auch gespannt. Oklahoma gegen Tennessee. 33-27. Das war auch ein krasses Duell in der SEC. Und ich glaube, jetzt ist Tennessee offiziell aus den Playoffs raus. Und für Josh Heupel und seine Truppe ist das schon bitter. Weil jetzt 3 Losses in der SEC gegen Georgia, Alabama und Oklahoma. Du hast halt keinen Quality Win. Du könntest am Ende des Jahres zwar noch gegen Vanderbilt gewinnen, aber ich weiß nicht, ob das genügend sein könnte für Tennessee, um in die Playoffs irgendwie zu kommen. Ich glaube, die Saison ist jetzt begraben bei denen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde es auch krass, Boise State von Fresno State weggeklatscht.
Ja, das war ein krasses Spiel.
Das war auch crazy. Dann haben wir noch, wo war ich denn eben? Hier, West Virginia. Eigentlich Upset gegen Houston. Houston war 22 ranked.
Ja, 3-6 jetzt West Virginia. Das war ihr erster Sieg in der Big 12. Das war ein krasses Upset. Aber ja, Indiana schlachtet Maryland einfach 55-10 ab. Da war nicht mal, also nichts passiert. Mendoza hat einfach sein Ding gemacht. Ich fand es halt am Ende ein bisschen witzig, dann wirklich so den Score nochmal hoch gemacht. Einfach, dass er noch besser ausschaut als normalerweise. Weil, ey, die wollen natürlich auch, dass ihr Typ da die Heisman gewinnt. Verstehe ich. Das musst du so ein bisschen machen.
Teamplay.
So. Ja. Jeremiah Love, aber auch geiles Spiel gehabt. Der Running Back von Notre Dame. Will ich auch nochmal zurückgehen. 2 Touchdowns, 136 Yards. Und er zeigt weiterhin, Alter, wenn das richtige Team ihn kriegt im Draft, in, sagen wir mal, Anfang der 2. Runde, werden sie sehr, sehr happy sein mit einem ultra talentierten Running Back wie Jeremiah Love. Da bin ich richtig drauf gespannt. Aber ansonsten, ich versuche mal durchzugehen, aber es gab nicht so wirklich eine Performance, wo ich sagen muss, Alter, der war auf einem komplett anderen Level oder der hat irgendwie Rekorde gebrochen oder so. Da waren einige gute. Receiver Scudero von San Jose State hat zum Beispiel 7 Receptions für 215 Yards und 2 Touchdowns. Das ist ein geiles Spiel. Aber wenn ich mich jetzt halt entscheiden müsste, auf jemand den Spieler des Spieltages zu machen, dann würde ich mal sagen, es ist Jordan Marshall, der Running Back von Michigan. Er hatte insgesamt 25 Carries, 185 Yards und 3 Tutties.
Tut, tut.
Michigan darf man auch nicht unterschätzen, muss ich sagen.
Ja, ist krass. So.
Aber.
Ich glaube, jetzt haben wir alles.
Bist du bereit, um zu reden, was wir diese Woche haben? Welche Spiele?
Wollen wir nicht kurz College-Football-Playoff-Bracket?
Das Ranking? Ja, stimmt.
Lass uns erst kurz in das Playoff-Bracket und dann gehen wir in die Preview. Weil Preview machen wir immer zum Schluss so ein bisschen, ja. So, was passiert diese Woche. Aber lass uns kurz in das College-Football-Playoff-Bracket. Also, die Top 4. Nochmal vielleicht so erklärt, die Top 4 sind ja immer automatisch seit der neuen 12-Playoff-Team-Regel in den Quarterfinals. Also haben sozusagen die First Round Bye, so wird man es ja in der NFL nennen. So, nur für alle, die vielleicht NFL mehr bewandelt sind, die haben dann diese First Round Bye. Also die skippen sozusagen die Wildcard, also die erste Runde, und sind direkt in der Divisional Round sozusagen.
Yep.
Also hier dann in dem Fall die Quarterfinals. Das sind die Top 4 Ranked im AP Poll aktuell natürlich in dem Cultural Playoff Bracket. Nummer 1 Ohio State, Nummer 2 Indiana, Nummer 3 Texas A&M und Nummer 4 Alabama. Alle Teams irgendwie rot und weiß. Finde ich auch irgendwie verrückt.
Finde ich so. Auch geil.
Aber die 4 Teams stand jetzt, skippen die erste Runde der Playoffs. Dann, welche 4 Matchups haben wir in der ersten Runde der Playoffs? Memphis aktuell auf 12 gegen 5 Georgia. Finde ich ein crazy Matchup.
Das ist krass. Also Memphis ist projected reinzukommen als ja, Wildcard-Team, kann man vielleicht so sagen, als Group of 5 Champion.
Deswegen, ich würde schon, weil eigentlich ist es cool, ich finde es eigentlich cool, wenn man auch statt First Round das Wildcard nennt.
Ja.
Weil im Endeffekt ist es ja wie eine Wildcard, weil du dich nicht direkt über das Playoff, also den AP-Poll qualifizierst, sondern wie du in deiner Conference abschneidest.
Ja.
Deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, das so zu nennen.
Ja.
Müssen wir eine irgendwie Deutschland-Petition starten und
den Wildcard-Spot. Aber wenn man sich anschaut, Nummer 12 Memphis gegen Nummer 5 Georgia. Georgia ist da überlegen. Du willst natürlich ein Team wie Memphis die Chance geben, so ein Spiel zu spielen. Aber
ich finde das trotzdem geil.
Ich finde es richtig geil. Aber dann ist es wieder so von, Georgia könnte dieses Spiel 36-10 gewinnen und dann sagt ihr da, warum braucht man Group of 5?
Ja, klar, aber andersrum könnte halt auch Memphis so dreckig in Overtime 23-20 gewinnen mit einem Field Goal oder so.
Genau, und dann ist College Football
und auf geil. Einmal sagen alle so, ja krass, dass wir denen auch eine Chance. Also weißt du, du kannst ja für beides immer irgendwie einen Case machen, aber ich finde das geil, weil das ist für Georgia, wäre das ein absolutes Trap-Game. So, weil du musst erstmal das Mindset haben, da hundertprozentig reinzugehen und nicht zu sagen, okay, wir sind eigentlich schon in den Quarterfinals und wir gehen schon auf Alabama. So. Also deswegen, es hat trotzdem so diese gewisse Spannung in der Luft. Das finde ich geil.
Aber man muss halt sagen, der Gewinner von diesem Spiel, also ich rein hypothetisch gesehen, wäre das jetzt die Playoff-Bracket, die dann am Ende final wäre. Ich finde es ein bisschen bitter, weil dann wartet halt Alabama auf dich.
Ja, du würdest wahrscheinlich eh.
Und dann direkt, stell dir vor, du hast jetzt dann wieder Georgia gegen Alabama in zweiten Runde von den Playoffs. Wäre geil, wäre übertrieben geil, aber ich finde diese Seite der Bracket
ist tough.
Ist ultra tough und dann schaue ich runter und ich denke mir, wow, wer auch immer hier diesen 2- und 3-Spot hat, ist eigentlich richtig geil. Also du willst 2 oder 3 sein. Weil
in dem Moment würdest du nicht auf Alabama und nicht auf Ohio State treffen.
Ja, also Ohio State wird dann in der zweiten Runde momentan gegen den 8 oder 9 Seed spielen. Also Number 1 spielt dann immer gegen 8 oder 9.
Ja.
Und dann denke ich mir, naja, du hast Texas Tech gegen Oregon. Rein hypothetisch momentan.
Auch geiles Game.
Geiles Game, zwei richtig gute Teams.
Ich würde sagen, das wird auf keinen Fall eine Klatsche, würde man denken.
Denke ich, wird ein irre closes Game, aber dann ist es wieder so undenkbar von, okay, du hast jetzt eine richtige Schlacht, du musst hier durchkommen und hast ein richtig enges Spiel und dann denkst du dir, ja, und dann wartet hier mit einer Bye-Woche Ohio State auf dich. Ja, Mann, das ist tough.
Die werden sich das Spiel angucken und sagen, ja, gut, egal wer jetzt hier gewinnt.
Vor allem at the shoe, also at Ohio State schaut es aus, wie es sein würde. Das würde natürlich so ein frühes Halbfinale zwischen jetzt Georgia, Alabama gegen Ohio State oder so prophezeien, was für mich dann so, das wäre für mich fast schon netty, wenn ich
das sage. Oder halt Halbfinale.
Ja.
Das ist halt auch schade, ne?
Nee, aber halt netty im Sinne von Kaliber Teams.
Ja, klar, aber ich meine so, das ist halt, wäre auch schön, sie wenn sogar im Semifinal wenigstens zu haben und nicht, dass irgendwer Quarterfinal rausfällt. Ja. Aber dann haben wir Nummer 11 und 6. Das finde ich auch, das ist auch so ein krasses Matchup, ne?
Ja, also ich kann halt Virginia nicht so einschätzen. Also Virginia ist Nummer 11, Nummer 6 Ole Miss. Ob Virginia da wirklich mit SEC-Kaliber-Spielern mithalten können.
Und das ist ähnlich, genau, das ist ähnlich wie Memphis, Georgia, wo du sagst, ist geil, dass du dem eine Chance gibst. Ole Miss würde ich jetzt vielleicht noch nicht, würdest du, kann man ja sagen, okay, vielleicht nicht Georgia-Level, aber ist ja trotzdem auf jeden Fall deutlich besser als Virginia, würde man meinen. Aber trotzdem ähnlicher Faktor wie Memphis, Georgia, du hast ja diese Spannung in der Luft und du weißt, du hast einen Underdog und der will aber irgendwie alles möglich machen und deswegen finde ich jetzt es so geil, dass du endlich 12 Teams in den Playoffs hast.
Ja, weil du gibst
das allen eine genau Chance. Das willst du doch haben.
Du gibst allen eine Chance. Und
das ist, ich finde das gut. Das sind die geilsten Spiele in den College Football Playoffs. Change my mind. Aber ganz ehrlich, ich finde solche Spiele geiler zu gucken, als wenn du sagst, du hast, okay, weiß ich nicht, Ohio State, Alabama oder sowas, Semifinal. Ja, ich finde es fast schon geiler zu gucken, wo ein Underdog die Chance hat, ein großes College rauszuwerfen.
Ich finde die auch geil, also diese Matchups. Also einfach, es macht Spaß, jeder hat eine Chance. Du kommst einfach rein, kriegst dieses Extraspiel und diese große Bühne steht jetzt voraus und jeder weiß, du brauchst manchmal nur ein Lotto-Ticket und du könntest gewinnen. Du gibst jetzt jedem Team eine Chance zu sagen, hey, wenn ihr einen Cinderella-Run haben wollt, dann macht es jetzt, weil jetzt geht es um alles. Und ich finde es halt geil, Virginia gegen Ole Miss wäre es theoretisch jetzt gewesen, würde dann gegen Texas A&M nachspielen in der Seite des der Bracket. Und dann das absolut letzte Matchup ist Notre Dame. Ja, ey, wir haben hier wieder so eine Art von Holy War, weil du hast die Katholiken gegen die Mormonen.
Es ist, ja, gut.
Ey, religiöses Battle hier im College
Football. Kann man aber gefühlt aus jedem zweiten Matchup irgendein Holy War machen.
Ja, aber es sind beides ja nur Schulen, die hundertprozentig mit den Religionen affiliated sind. Also Notre Dame ist ja eine katholische Schule.
Ja, das stimmt.
Und Notre Dame Nummer 10 gegen BYU Nummer 7. Das wäre natürlich ein interessantes Spiel. Und das wäre für mich wirklich, ich weiß, ich bin der Nummer 1 BYU-Hater der Welt, aber ich würde das schon sehen wollen, einfach um zu sehen, okay, wie stark ist dieses BYU-Team wirklich. Weil wie die letzten paar Wochen spielen, jeder will, dass sie jetzt verlieren. Jeder denkt nicht, dass die ein gut genügendes Team sind, in die Playoffs so reinzukommen. Aber sie marschieren einfach durch. Das Top-Spiel bis jetzt in ihrer Saison gegen Utah haben sie knapp gewonnen. Und Utah schaut auch nicht schlecht aus. Also Utah schaut wie ein Top-Team aus. Und ich gehe mal rein direkt. Das nächste Spiel, das sie haben, ist gegen Texas Tech. Da werden wir sehen, wie gut dieses Cougar-Team ist. Sollten die da gewinnen, die BYU Cougars werden am Ende der Saison eins der Top-4-Teams sein. Also, da, das ist halt das Krasse, das wirklich so haben kann. Ja, wir sind jetzt nicht nur in der ersten Rankingliste, aber wenn BYU ungeschlagen ist und dann auch Texas Tech geschlagen hat und Utah und eins von den beiden Teams wird ein Playoff-Team sein, dann muss ich halt auch einfach sagen, ja, BYU muss man halt Top 4 haben. Es tut mir weh, aber die werden dann wahrscheinlich in so einem Ranking sein. Und dann würden, wer auch immer dieses Spiel gegen BYU und Notre Dame gewinnt, gegen Indiana spielen.
Das ist auch wieder so tough. Das ist das Einzige, was immer so tough an diesem Bracket ist. Du hast ein vielleicht machbares Spiel und danach steht immer irgendein Gigant von Team.
Ja.
Wo du weißt, eigentlich, da hört es auf eigentlich. Egal, ja, was du vorher machst.
Aber ey. Ich muss Lob geben zu dem College Football Playoff Committee, weil wie sie das Ganze jetzt halt gerade gerankt haben, muss ich ehrlich sagen, finde ich es super fair. Also die ersten zwei Teams, die nicht drin sind, sind Nummer 11 und Nummer 12 ranked. Und das ist Texas und Oklahoma, weil du musst es halt mit den Projections so sehen. Notre Dame wirft immer alles aus der Bahn, weil die kein Conference-Team sind. Und du musst halt den ACC-Champion reinnehmen. Das wäre momentan wegen dem Ranking Virginia. Deswegen, obwohl Virginia 14 gerankt ist, springt rein. Und Memphis springt auch noch rein, weil die projected das highest ranked, oder die sind momentan nicht ranked, aber das highest rated Group of Five Team musst du auch mit reinpacken. Und dann wäre es halt schade, weil momentan Texas und Oklahoma schauen von außen rein. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, Texas könnte da schon sich noch reinschleichen, weil da werden sich ein paar Teams noch abschlachten vor der Saison.
So, ab in die Preview.
Ja, aber ich will eine Frage noch stellen.
Stell mal eine Frage.
Welches Team, das jetzt gerade draußen ist, siehst du noch in die Playoffs?
Warte, ich muss gucken, wer noch. Ja gut, wir haben halt schon drüber geredet, ne? Also Texas kann ich sehen. So, ich meine, die sind an 13, also sind halt mehr oder weniger ein Sieg davor, irgendwie wieder in die Top 12 zu kommen. Irgendwie. Ich finde es ein bisschen schade um Vanderbilt auch, muss ich sagen.
Ja.
Ich meine, sie wären ja drin, hätten sie jetzt nicht verloren. Also weißt du, wären sie jetzt 8-1 und hätten gegen Texas gewonnen,
wären sie trotzdem top, ja.
Wären sie safe in den Playoffs stand, also in dem jetzt im jetzigen Bracket. So. Also die beiden Teams finde ich aktuell ein bisschen schade, dass sie nicht drin sind. Diego Pavia würde ich so einfach irgendwie gönnen. So. Weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, Georgia Tech ist halt auch
zart. Das wollte ich sagen.
Weil ich finde, bei den drei Schulen musst du sagen, es ist eigentlich ein bisschen schade, vielleicht sogar unverdient. Oder nicht, was ist das Gegenteil von unverdient? Oder nee, sie hätten es verdient so. Sie hätten es verdient, in den Playoffs zu sein.
Ja. Ich sag so, Georgia Tech kommt rein. Ich hoffe, dass die Bulldogs schlagen, weil dann wäre es richtiges Chaos. Aber ich glaube, Georgia Tech kommt rein, weil sie am Ende ihre Conference gewinnen. Also die stehen ja schon mit einem halben Bein quasi drin. Die haben jetzt halt noch das direkte Matchup gegen Pitt. Also die spielen jetzt gegen Boston College noch. Und dann spielen sie gegen Pitt. Und sollte Georgia Tech gegen Pitt gewinnen, dann sind die automatisch drin. Da haben sie den Tiebreaker und alles und sind automatisch im Championship-Spiel und würden da entweder gegen Louisville oder Virginia auftreten. Und da muss ich halt schon sagen, ja, wenn die dann im direkten Duell gegen Virginia spielen, würde ich Georgia Tech nehmen. Aber bin gespannt. Also Georgia Tech sehe ich als ein Team, das von außen reinschaut, das noch jede Chance hat, da reinzukommen, egal ob sie dann gegen die Bulldogs verlieren oder nicht. Ich sehe, Georgia Tech schafft es irgendwie noch in die Playoffs und dann Texas. Ich mag Arch. Ich will einfach Arch auf der größten Bühne sehen.
Ja, man will es ihm mal gönnen einfach.
Und ich gebe ihm dann so eine Redemption Arch. Der war schlecht. Aber halt, wie geil wäre es, wenn man jetzt so viel Kritik abbekommt, dann irgendwie dieses Lotto-Ticket kriegt und dann in die Playoffs kommt und da die Chance hat, sagen wir mal, Texas von wirklich, keiner glaubt an die, also wirklich keiner hat an die geglaubt und dann irgendwie einen Natty Run macht. Das könnte man auch sehen. Das wäre ja direkt von alle hassen Orge.
Das ist fast schon Cinderella Story.
So das wäre Cinderella Story.
Aber so Cinderella Story in einer Season. Weißt du, weil ich hasse es ja immer so, dass du irgendwie die Off-Season zwischen und auf einmal kommst du zurück, ja. Weißt du so. Und er wird das einfach in einer Season machen.
Es sind die Höhen und Tiefen vom Football, aber ich würde es denen irgendwie gönnen, weil am Ende des Tages darf man nicht vergessen, Texas hat ein 40 Millionen Dollar Roster. Die müssen es in die Playoffs schaffen.
Das wäre absurd, wenn nicht. Alright, ja. Lass uns schon schnell in die Preview gehen. Was sind deine Top 5 Games?
Also, sorry. Absolutes Topspiel. Wir gehen nach Lubbock, Texas. Wir gehen zu den Red Raiders. Die einzigen Raiders, die irgendwie schaffen zu gewinnen.
Was ich gut finde.
Als Broncos-Fan findest du natürlich gut. Aber wir haben ein absolutes Top-Matchup in der Big 12. Wir haben BYU zu Gast bei den Texas Tech Red Raiders.
Nice.
Das wird ein absolut irres Spiel, das Topspiel für mich am Wochenende, weil wir werden zum ersten Mal sehen, wie gut ist BYU und hey, Texas Tech, die haben schon eine Schule aus Utah komplett abgeschlachtet, wollen die zweite auch noch machen. Wenn Texas Tech das Spiel gewinnt, sind die für mich eigentlich in den Playoffs schon etabliert drin. Wäre absolut geil für die Red Raiders, die haben auch das meiste Geld ausgegeben im Transferportal. Haben da richtig was aufgebaut in Lubbock, Texas, aber ohne Starting QB, muss man sagen. Die werden mit Backup QB da reingehen. Wird ein spannendes Spiel. Dann Texas A&M in einem absoluten Trap-Game gegen Missouri, zu Gast bei Missouri. Will ich auch nicht sehen. Marcel Reed muss da seine Jungs komplett locked in haben, weil so ein Spiel verlierst du auch ganz easy. Du hast ein paar schlechte Drives, Missouri hat eine gute Crowd.
Aber Missouri ist nicht schlecht. Ey, das ist ein Ranked Team.
Ja.
Das ist ein Ranked Team.
Und deren zwei einzige Losses bis jetzt in der SEC waren Alabama und Vanderbilt. Also ist jetzt nicht, ja, als ob die jetzt hat, kein gutes Team sind. Die haben halt auch zwei bittere Losses und die wollen jetzt nicht nochmal gegen ein Ranked Team so verlieren. Dann als nächstes, ich mag es nicht zu sagen, aber ich glaube, das ist mein Upset of the Week.
Was ist das nächste Game?
Das nächste Game ist mein Upset of the Week.
Jetzt kommt's.
Und ich tippe eigentlich gar nicht gegen die. Ich tippe eigentlich kaum nie, außer wenn die gegen Ohio State spielen.
Du nimmst jetzt nicht Alabama und LSU. Ich dachte gerade schon.
Ich nehme Iowa. Ich nehme die Hawkeyes. Die guten alten Hawkeyes nehme ich und verwirren uns noch einmal richtig, dass die zu Hause gegen Oregon gewinnen. Ich sag dir, Iowa jedes Jahr hat so eine starke Defensive und spielt unglaublich talentiert defensiv. Die haben zum Beispiel jetzt hat gegen Indiana nur 20-15 verloren. Aber ich sag dir, die defensive Struktur, die sie dort haben, wird das ein richtig ekliges Spiel machen. Und sollten die im vierten Quarter mit einem One-Possession-Game dastehen, ich glaube, dann gewinnt Iowa das auch noch. Da muss Dante Moore also sich richtig, richtig vorbereiten, weil das hat Potenzial, ein ekliges Spiel zu werden. Aber ich sag, in Iowa City, wo sie die geilste Tradition im College-Football haben, mit dem Wave zu dem Kids Hospital.
Das ist wirklich brutal, ja.
Werden die hier den Upset of the Week schaffen und ich tippe auf die Iowa Hawkeyes gegen die Oregon Ducks.
I like.
Dann auch ein Topspiel, einfach ein Rivalspiel, SEC, aber ich glaube, Alabama wird die komplett zerstören. Ich dachte
eben schon, du gehst da rein.
Spielt gegen LSU. Das
hätte ich verrückt gefunden.
LSU findet die Identität ein bisschen. Ich glaube, die haben sehr viel jetzt gemacht nach dem Firing.
Bisschen Soul Searching.
Einfach gesagt, hey, wir hatten jetzt einen richtig schlechten Mann hier als Head Coach, der quasi alten Alumni verboten hat, es beim Training da zu sein. Digga, was macht das? Das sind Legenden. Du kannst doch jetzt nicht sagen, Odell Beckham will beim Training vorbeischauen und vielleicht ein paar Tipps geben zu deinen Receivers. Nee, darf er nicht. Was ist denn das denn bitte? Das habe ich auch nicht verstanden. Und seitdem, also jede News, die ich gehört habe über Brian Kelly, unsympathisch. Muss ich halt ganz ehrlich sagen.
Ja, das Thema ist ja schon, ja, schon abgehakt.
Aber dann Navy gegen Notre Dame. Ich glaube, Notre Dame und Coach Freeman haben einfach einen guten Plan gegen Captain America hier mit Horvath, dass die Navy da in Schach halten können. Virginia gegen Wake Forest ist interessant. Aber ansonsten, ich weiß halt nicht, ob es ein anderes so krasses Spiel dann gibt. Indiana gegen Penn State hatte Potenzial vor der Saison, aber ich glaube, Indiana geht da und haut Penn State die 6. Big Ten-Niederlage rein. Muss man sich auch nochmal so vorstellen.
Das ist crazy. Aber, by the way, ihr könnt auf The Zone, finde ich ganz, es kommen noch mehr natürlich auf The Zone online, aber ihr könnt Ohio State gegen Purdue gucken am Wochenende und ihr könnt Indiana gegen Penn State gucken. Das ist ganz geil.
Das wird geil.
Das sind geile Matchups. Und noch ein paar andere, guckt da mal rein. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. War eine geile Folge, hat Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder dienstags. Aber nächste Woche sollte eigentlich kein Problem sein.
Der Hangover wird
Wird ein crazy Hangover, aber zeitlich wird es wahrscheinlich kein Problem sein. Und dann, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke für eure Flexibilität, dass es heute Mittwoch geworden ist. Und wie immer, wisst ihr doch, beendetes Seminar der Broman State University. Dominik Eberle.
Class is dismissed.